Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab. Denn er wusste selbst, was im Menschen war. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist das Wort des Herrn.
Ja, Nikodemus gehört offenbar zu den Menschen in Jerusalem, auf die die Zeichen von Jesus einen tiefen Eindruck hinterlassen haben. Und er hat offensichtlich genug gesehen, um zu erkennen, dass Jesus etwas ganz Besonderes ist. Nikodemus selbst wird als ein Oberster der Juden bezeichnet. Er war Mitglied des Hohen Rates, entstammte also der obersten religiösen Schicht Israels. Als Gelehrter war er theologisch gebildet und kannte sich in den Schriften der Juden sehr gut aus. Nikodemus ist überzeugt. Er hat etwas erkannt. Und mit dieser Erkenntnis kommt er nun zu Jesus. Rabbi, wir wissen, sagt er, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Aber Jesus macht ihm dann deutlich, dass es allein nicht ausreicht. Denn Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten. Jesus lehrt uns, dass er den Menschen genau kennt und Dinge über uns weiß, von denen Nikodemus offenbar nichts weiß, die aber so wichtig sind, um zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und so signalisiert Jesus dem Nikodemus auch nicht, dass er sich irgendwie schon auf dem richtigen Weg der Erkenntnis befindet, den er einfach nur weitergehen muss, sondern er fordert Nikodemus heraus und konfrontiert ihn. Schauen wir uns zunächst gemeinsam einmal an, wie sich das Gespräch zwischen den beiden entwickelt und was Jesus dem Nikodemus lehrt. Also die Antwort Jesu auf Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Zwei wichtige Begriffe tauchen hier auf. Jesus spricht zum einen von einer neuen Geburt. Mit einer Geburt verbinden wir ein neues Leben. Und Jesus redet auch vom Reich Gottes. Was ist darunter zu verstehen? Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, gäbe viel dazu zu sagen. Gottes Reich, das ist Gottes Herrschaft über und seine Gegenwart bei seinem Volk. Und zwar im jetzigen Leben und in alle Ewigkeit. Also nochmal, Gottes Herrschaft über und seine Gegenwart bei seinem Volk im jetzigen Leben und in alle Ewigkeit. Und Jesus spricht hier also von der neuen Geburt, von einem neuen Leben als einer Bedingung, die erfüllt sein muss, um zu diesem Reich dazuzugehören, um also in der Gegenwart Gottes leben zu können. Also erster Punkt, eine neue Geburt ist notwendig, um in das Reich Gottes zu gelangen, um Gemeinschaft mit Gott haben zu können. Aber Nikodemus kann sich unter einer neuen Geburt offenbar nur einen biologischen Vorgang vorstellen. Aber das ist nicht das, was Jesus meint. Also erklärt er ihm die neue Geburt genauer. Aus Wasser und Geist muss man geboren werden. Was hat es mit dem Wasser auf sich? Im Alten Testament ist das Wasser ein Symbol für die Reinigung. Wer die Bibeln dabei hat, schlagt bitte einmal mit mir gemeinsam Hesekiel 36 auf. Hesekiel 36, ihr müsstet das auf der Seite 624 finden. Also Hesekiel 36, Vers 25. Seite 624. Gott hatte durch den Propheten Hesekiel dem Volk folgende Verheißung gegeben, Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Wenn Jesus über das Geborenwerden aus Wasser spricht, dann bekommt Nikodemus, der das Alte Testament gut kennt, also einen Hinweis auf ein tiefer liegendes Problem. Das Problem ist die Unreinheit des Menschen. Und der Götzendienst, den Hesekiel hier anführt, ist dafür ein Beispiel. Aus dem restlichen Alten Testament wird aber auch klar, um in die Gegenwart Gottes treten zu können, dauerhaft mit ihm Gemeinschaft zu haben, muss der Mensch rein sein. Und die Reinheits- und Opfervorschriften Israels und der ganze Tempeldienst machen das deutlich. Und deshalb betont Jesus gegenüber dem Nikodemus, um in das Reich Gottes eingehen zu können, um also in Gemeinschaft mit Gott leben zu können, muss man aus Wasser, ja, aus reinigendem Wasser geboren werden. Das ist das Bild, was da vermittelt werden soll. Dann kommen wir zum Geist. Hesekiels Prophezeiung geht ja noch weiter. Wenn ihr mal schaut, Vers 26. Da erfahren wir, was Gott zur Reinigung des Volkes tun würde. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Das Volk Israel befindet sich im Zustand der Unreinheit und des Götzendienstes. In diesem Zustand ist eine Gottesbeziehung nicht möglich. Aber Gott greift von außen ein und erneuert das Volk durch seinen Geist, ja, um den Menschen zu verändern, ein neues Herz, einen neuen Geist und so die Gottesbeziehung wiederherzustellen. Wenn wir uns jetzt wieder unseren Predigttext in Johannes zuwenden, dann sehen wir, dass die neue Geburt, von der Jesus spricht, eine Tat des Geistes ist. Vers 6. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Vielleicht eine kurze Bemerkung zu diesem Wort Fleisch. Mit Fleisch ist hier nicht nur der Körper gemeint, das, was wir sehen, sondern der ganze Mensch, der aus einem Leib und auch aus dem männlichen Geist oder auch Bewusstsein besteht. Ja, um diese Einheit geht es, nicht nur das Körperliche. Aber dieses Geist, dieses Fleisch, Entschuldigung, So erfahren wir es hier in Vers 6, es zu nichts nütze, wenn es um die neue Geburt, das erneuerte Leben geht. Aber ein neuer Geist, von dem Hesekiel spricht, ist notwendig, um in Gemeinschaft mit Gott leben zu können. Was heißt das jetzt für den Nikodemus? Nikodemus braucht neben seiner fleischlichen, menschlichen Existenz eine geistliche Dimension in seinem Leben. Die neue Geburt ist also ein Bild, das Jesus hier gebraucht, um eine geistliche Realität zu veranschaulichen. Und dabei geht es um die Erneuerung des Menschen. Und Jesus vertieft dieses Bild nun im Folgenden, indem er das Wirken des Windes mit einem Menschen vergleicht, der aus dem Geist geboren ist. Vers 8. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Man kann den Wind also weder fassen noch kontrollieren. Was heißt dieses Bild nun übertragen auf den von neuem geborenen Menschen? Die geistliche Geburt ist kein Ereignis, das der Mensch vorhersehen kann oder kalkulieren kann. Wir können zwar die Wirkung des Windes, das Sausen hören, wir sehen also die Auswirkungen der neuen Geburt, die Frucht im Leben des Gläubigen, aber die Geburt als Ereignis an sich bleibt uns doch verborgen. Nicht zuletzt liegt es im Wesen einer Geburt, dass ja auch die Einsetzung der Wehen als die treibende Kraft der Austragung des ungeborenen Kindes nicht vom Willen des zu Gebärenden, also des Kindes, abhängig ist. Wir haben unsere Wiedergeburt nicht in unserer Hand. Daher können wir festhalten, das ist der dritte Punkt, dass die neue Geburt, die zu neuem Leben führt, nicht vom Menschen, sondern allein vom Geist Gottes bewirkt wird. Aber Nikodemus kann sich das alles offenbar nicht vorstellen und er fragt, wie kann das geschehen? Vers 9. Und jetzt wird Jesus auf einmal sehr persönlich, wenn er sagt, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Ein Lehrer muss ja die Fähigkeit zum Verstehen haben, um andere lehren zu können, dass sie die Dinge, über die sie unterrichtet werden, wiederum verstehen. Ja. Und Jesus konfrontiert den Nikodemus damit, dass es offenbar eine erhebliche Diskrepanz gibt zwischen seiner Rolle als Lehrer und seiner Fähigkeit oder besser Unfähigkeit des Verstehens gibt. Nikodemus, der die Lehre Jesu offenbar auch in Zweifel zieht, wird von Jesus selbst in Frage gestellt. Und die Absicht Jesu ist an dieser Stelle, dass Nikodemus zu der Erkenntnis kommen soll, dass er eigentlich keine geistliche Erkenntnis hat. Und Jesus stellt klar, dass er glaubwürdig ist. Vers 11, Dinge, die wir wissen, sagt Jesus. Und die Botschaft ist zuverlässig. Dinge, die wir gesehen haben. Das Problem liegt bei den Empfängern der Botschaft, also bei Nikodemus und den anderen Pharisäern, denn sie lehnen das Zeugnis ab. Warum tun sie das? Es ist der Unglaube gegenüber Jesus. Vers 12 stellt Jesus dann heraus, wie wenig Vertrauen Nikodemus und die Pharisäer in Jesus selbst haben. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Der fehlende Glaube ist das Problem des Nikodemus. Und wenn Jesus dann auch weitergeht und sagt, niemand ist in den Himmel hinauf und herabgestiegen als er selbst, dann macht er den Nikodemus noch einmal deutlich, dass wirklich alles, worüber Jesus spricht, ob irdische oder himmlische Dinge, wirklich glaubhaft sind. Nikodemus hat es hier nicht nur mit einem Rabbi zu tun, den Gott gebraucht, um Zeichen oder Wunder zu wirken, sondern mit dem Sohn des Menschen, der im Himmel wohnt, der göttlicher Herkunft ist. Gehen wir einmal an dieser Stelle ganz zum Anfang des Predigttextes. Den hatte ich ja so ein bisschen übergangen am Anfang. Da ließ uns Johannes wissen, dass die Menschen in Jerusalem aufgrund der Zeichen an Jesus glaubten. Jesus aber sich ihnen nicht anvertraute. Und Johannes begründet diese Reaktion wie folgt. Das wäre ganz oben im Predigttext, doch das zweite Kapitel, Vers 25. Erstens, Jesus kannte die Menschen. Zweitens, er hatte kein Zeugnis von den Menschen nötig, denn er wusste, was im Menschen war. Das ist also die Begründung, warum Jesus sich den Menschen in Jerusalem nicht anvertraute. Diese Erklärung ist doch sehr vage, eher andeutungsvoll. Nachdem wir uns aber schon den ersten Teil des Gesprächs zwischen Jesus und Nikodemus angeschaut haben, können wir das Verhalten von Jesus besser verstehen. Was ist dem Menschen? Fleisch. Jesus kennt die Menschen, er kennt also auch den Nikodemus und weiß, dass er fleischlich ist. Warum vertraut sich Jesus den Menschen in Jerusalem und auch dem Nikodemus nicht an? Antwort: Weil sie als fleischliche Menschen nicht aus Wasser und Geist von Neuem geboren sind. Die neue Geburt ist aber eine Bedingung, um in das Reich Gottes zu gelangen, um eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus haben zu können. Nikodemus kommt jedoch als jemand, der meint, geistliche Erkenntnis zu haben. Aber Jesus kennt den Nikodemus und er weiß, dass Nikodemus es nötig hat, die Notwendigkeit einer neuen Geburt, einer geistlichen Veränderung vor Augen geführt zu werden, damit er auf den Boden der Tatsache gestellt wird. Jesus gibt jetzt am Ende Nikodemus noch einen Ausblick auf das, was noch geschehen würde, die Erhöhung des Sohnes des Menschen. Und diese Erhöhung des Sohnes des Menschen vergleicht er mit einer Begebenheit aus dem Alten Testament, Vers 14. Die Geschichte möchte ich ganz kurz erzählen. Aufgrund des Murren des Volkes Israels in der Wüste sandte Gott tödliche Schlangen. Bald sah das Volk ein, dass es gesündigt hatte. Und es bat Mose doch, die Schlangen wegzunehmen. Auf der Weisung Gottes baute Mose dann eine eherne Schlange und sagte zu Mose, dass er verkündigen sollte, jeder Israelit, der von dieser Schlange gebissen wurde, sollte auf die erhöhte, auf die eherne Schlange schauen. Dann würde er am Leben bleiben. Der Punkt ist also folgender. Wenn Jesus hier sagt in Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Punkt ist der, wie das Schauen auf die Schlange damals Rettung vor dem Tod und damit Leben brachte, so bringt der Glaube an den erhöhten Jesus ewiges Leben und damit Rettung vor dem ewigen Tod. Das ist der Vergleich. Und an dieser Stelle zeigt sich die eigentliche Dramatik des ganzen Gesprächs. Denn es geht nicht darum, einen geistlich orientierungslosen Ratschläge für ein gelingendes Leben mitzugeben. Nikodemus steht in der akuten Gefahr, auf ewig verloren zu gehen. Die Erhöhung des Sohnes des Menschen, in Vers 15 die Rede, es ist untrennbar mit der Errettung von Menschen verbunden. Und wie wir im Johannesevangelium nachlesen können, hat sich dieses Ereignis später am Kreuz, im Leiden und Sterben Jesu erfüllt. Vers 16 erfahren wir, dass der Grund, dass Jesus gekommen ist und am Kreuz erhöht wurde, in der Liebe Gottes zur Menschheit liegt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gottes Liebe ist eine rettende Liebe. Er möchte nicht, dass Menschen verloren gehen. Aber Jesus legt auch mit Nachdruck dar, dass die Bedingung für die Errettung der Glaube ist. Ja? Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Bei Nikodemus ist in dieser Situation noch alles in der Schwebe. Wird er ewiges Leben haben? Wenn wir weiter im Johannesevangelium lesen, dann erfahren wir, dass Nikodemus in seinem Leben eine Entwicklung durchgemacht zu haben scheint. Einmal hat er mit dem Hinweis auf das Gesetz Jesus vor den anderen Pharisäern verteidigt. Ihr könnt diese Begebenheit in Johannes 7 nachlesen. Und nach Jesu Tod am Kreuz bekannte sich Nikodemus öffentlich zu Jesus, indem er mithalf, Jesus zu begraben. Das wäre das 17. Kapitel von Johannes. Wir sehen also, Nikodemus ist an dem Punkt des Gesprächs mit Jesus nicht stehen geblieben. Er hat sich bewegt. Die Frage an uns: An welchem Punkt stehen wir? Vielleicht sind wir so wie Nikodemus, der an dieser Stelle hier in Johannes 3 noch etwas ratlos ist. Vielleicht haben wir Zweifel, was die neue Geburt und das neue Leben betrifft. Wir haben gehört, dass nicht wir, sondern allein der Geist Gottes die neue Geburt bewirkt. So können wir fragen, was können wir angesichts dieser Tatsache überhaupt tun? Bleibt uns nicht keine andere Möglichkeit, als passiv zu sein und auf das Wirken Gottes zu warten? Ich möchte uns zu dieser Frage zwei Dinge mitgeben. Zum einen, an der Geschichte mit der Schlange wird ja deutlich, die Menschen aus dem Volk Israels mussten auf die Schlange schauen, um vor den giftigen Bissen gerettet zu werden. Das heißt, sie mussten ihre Blicke aktiv heben. Ja? Und so wie das Volk auf die Schlange geschaut hat, um nicht zu sterben, so müssen wir auch auf Jesus schauen und ihn aktiv aufnehmen, um Rettung und ewiges Leben zu haben. Und Johannes schreibt in seinem Evangelium, Johannes 1, 12 bis 13, also ganz am Anfang seines Evangeliums, ich lese, da schreibt Johannes: Allen aber, die ihn, also Jesus, aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und jetzt beschreibt er diese Menschen wie folgt: Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also, ja, wir müssen Jesus aufnehmen. Wir können nicht passiv sein und warten. Gleichzeitig sehen wir aber auch an diesem Vers, an dem, was Johannes hier schreibt, dass wir nicht aus unserem Blut, unseren Willen des Fleisches oder aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, wir müssen Demut lernen und erkennen, dass Gott uns hierbei die Augen öffnen muss, dass er uns die Wiedergeburt schenken muss. Ja, diese beiden Aspekte sind gleichzeitig wahr. Das sage ich jetzt vielleicht den reifen Christen unter uns: Vergiss nicht, wie du geboren wurdest. Vergiss nicht, wie du geboren wurdest. Es war und ist das Werk Gottes. Warum ist das wichtig zu betonen? Weil wir ganz von Gottes Gnade abhängig sind, haben wir keinen Grund, an uns selbst oder unserem geistlichen Leben, das wir führen, stolz zu werden. Das ist der Punkt. Frei nach Paulus gilt, wer sich rühmen will, der rühme sich Gott. Der Apostel Petrus hat das verstanden. Und die Tatsache der neuen Geburt ist ihm ein Anlass, Gott zu preisen und ihm zu danken. Da schreibt er in einem seiner Briefe: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Also kein Stolz, sondern Lob Gottes. Und eine zweite Sache, neben dieser Freude über diese Barmherzigkeit Gottes, die in seinem Werk der Wiedergeburt zum Ausdruck kommt, soll das auch Auswirkungen auf unser Gebetsleben haben. Die Tatsache, dass Gott die Wiedergeburt bewirkt, sollte uns doch dazu drängen, Gott unsere nichtchristlichen Bekannten im Gebet vorzulegen, dass er sich über sie erbarmt und sie umkehren. Andere Christen sind wiederum unsicher, was die Wiedergeburt in ihrem Leben angeht. Und sie fragen sich, bin ich überhaupt wiedergeboren? Und wir neigen dann vielleicht dazu, dieselbe Frage wie Nikodemus zu stellen. Wie kann das geschehen? Aus Vers 9. Wie kann die neue Geburt geschehen? Das war die Frage des Nikodemus. Und wir möchten vielleicht das Ereignis der Wiedergeburt genauer begreifen und glauben, dass die neue Geburt ein Erlebnis sei, eine besondere Erfahrung, ein Gefühl, irgendeine sichtbare Manifestation in unserem Leben, an der wir messen können, ob wir wiedergeboren sind. Das Problem dabei ist, hat man dann eine solche Erfahrung in seinem Glaubensleben nicht gehabt, dann kann das zu Zweifeln, zu Unsicherheit führen, ja? Ob man überhaupt neu geboren ist und wirklich zu Gott und seinem Reich gehört. Wenn wir einmal die Verse 3 und 5 mit den Versen 15 und 16 vergleichen, dann werden wir erstaunliche Parallelen feststellen. Zunächst die Verse 3 und 5. Zweimal sagt Jesus, dass eine neue Geburt notwendig ist, um in das Reich Gottes zu gelangen. Also könnte man sagen, wenn neue Geburt, dann Eingang ins Reich Gottes. Zweimal sagt er das, diese Bedingungen in Vers 3 und Vers 5. Schauen wir mal auf das Ende des Predigttextes, auf die letzten zwei Verse, Verse 15 und 16. Zweimal sagt Jesus, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also hier auch die gleiche Struktur, wenn Glaube, dann ewiges Leben. Wenn neue Geburt, dann Eingang ins Reich Gottes. Wenn Glaube, dann ewiges Leben. Wir sehen das Reich Gottes und das ewige Leben auf der einen Seite und die neue Geburt und der Glaube auf der anderen Seite sind ganz eng miteinander verbunden. Am Anfang, in der Begegnung mit Nikodemus, spricht Jesus von der neuen Geburt. Ja? Beantwortet aber dann die Frage des Nikodemus, wie kann denn die neue Geburt geschehen? Das war die Frage, die in der Mitte dann aufgetaucht ist, in Vers 9. Ja? Wie kann das geschehen? Und diese Frage beantwortet Jesus am Ende nicht damit, indem er da auf irgendein beschreibbares Geschehen in unserem Inneren, auf ein Erlebnis, Ereignis, Gefühl, wie auch immer, verweist, sondern indem er vom Glauben spricht und zum Glauben aufruft. Was können wir daraus schlussfolgern? Johannes macht deutlich, dass der Glaube an Jesus entscheidend ist. Schauen wir also nicht auf uns oder auf das Ereignis der neuen Geburt, sondern blicken wir im Glauben auf Jesus. Und dann können wir sicher sein, dass Gott an uns durch seinen Geist gehandelt hat, dass er uns von Neuem geboren hat. Und ganz folgerichtig schreibt Johannes in einem seiner Briefe, 1. Johannes 5, Vers 1 auch, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Der Glaube ist entscheidend. Nicht ein Ereignis, das wir irgendwie festmachen können. Der Glaube. Ein allerletzter Gedanke zum Schluss. Eine Geburt ist nicht rückgängig zu machen. Wenn Gott uns geistlich wiedergeboren hat, uns damit in sein Reich aufgenommen hat und uns ewiges Leben geschenkt hat, dann ist es eine unumkehrbare Tatsache. Wir haben keinen Zweifel, dass jeder Mensch, der existiert, irgendwann von einer Mutter geboren wurde. Dieses Ereignis ist im Nachhinein nicht mehr änderbar. Welchen Zweifel können wir dann noch haben, dass Gott, der der Schöpfer allen menschlichen Lebens ist, uns Gläubige tatsächlich von Neuem geboren hat und uns unwiderruflich neues Leben für alle Ewigkeit geschenkt hat? Ist diese Lehre von der Wiedergeburt nicht ein starkes Fundament, auf das wir unser Leben bauen können und das unserem Leben wirklichen Halt gibt? Lass uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns von Neuem geboren hast durch deinen Geist, der uns die Augen geöffnet hat für deine Wahrheit. Danke, Vater, dass wir jederzeit zu dir kommen können und du jeden aufnimmst und zu deinen Kindern machst, der an deinen Sohn Jesus Christus glaubt. Danke, dass wir durch die neue Geburt mit dir in ewiger Gemeinschaft leben können und wir echte Gewissheit haben können, weil diese Geburt nicht rückgängig zu machen ist. Vater, ich bitte dich, dass du unserem Glauben hilfst. Schenke du, dass wir in der Erkenntnis deiner Lehre wachsen und unser Vertrauen zu dir zunimmt, sodass unser Leben als neugeborene Christen ein Ausdruck der Freude, Dankbarkeit und Demut sein kann. In Jesu Namen. Amen.